zweieinhalb Stunden gesessen.
Das nenne ich Samadhi. Ja? Ja, herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen. Das ist ein schöner Morgen, das sieht man an der Sonne schon. Wir hatten gestern den Versuch gemacht, uns ein bisschen an unser Thema anzunähern. Und ich glaube, wir haben auch so einen allerersten Überblick, welche Facetten sich hinter der Themenstellung verbergen. Und nun kommt es natürlich darauf an, dass wir die einzelnen Teile näher unter die Lupe nehmen, dass ein bisschen mehr Fleisch zu den Knochen kommt und wir mehr Details hinter den Bezeichnungen Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit gewinnen. Wenn der Buddha über die fünf Heilskräfte spricht und sie nennt, dann steht Sadda immer am Anfang. Vertrauen wird meistens gesagt, manchmal Glaube, Zuversicht, sich überzeugt sein in den Wert einer Sache, in die Bedeutung einer Sache. Sadda heißt, sich verlassen können auf etwas, auf jemanden, heißt auf etwas bauen, heißt eine innere Nähe empfinden. Das sind nur zwei Facetten. Meistens sind es Dinge, die wir irgendwann als Menschen, Objekte da draußen sehen. Ich habe Vertrauen zu dir, ich habe Vertrauen, dass diese Uhr endlich wieder in Ordnung kommt. Aber Sadda meint auch, dass man auf sich selbst baut, nicht? Dass man Zuversicht hat, ich kann, was ich will oder was ich vorhabe. Also Selbstvertrauen ist auch mit gemeint. Ich bin nicht sprachlich so fit, aber ich las bei Helmut mal, dass Sadda wörtlich übersetzt Herztun heißt. Und da wird deutlich, dass Sadda nicht eine Frage des Intellekts ist, ja? Ich vertraue, dass die Uhr wieder in Ordnung kommt, weil ich die Betriebsanleitung kenne oder weil ich weiß, dass die Batterie die richtige ist. Also der Intellekt würde das sagen. Sadda ist mehr etwas, was unser Gemüt uns sagt. So eine innere Stimme, die sagt, jawohl, da bist du richtig. Das ist es. Allerdings reden wir nicht über Vertrauen an sich, sondern wir haben ja immer den Aspekt auf Heilsvertrauen. Also nicht die menschliche Eigenschaft interessiert uns an sich, obwohl das immer auch mal mit einer Rolle spielt bei unserer Betrachtung, klar. Aber unser Schwerpunkt liegt, sind die Indriyas, also die Fähigkeiten, die auf das letzte Ziel orientiert sind. Und das bedeutet, dass die Objekte unseres Vertrauens natürlich nicht beliebig sind. Nach dem Motto, also ich bin ganz sicher, dass unsere Bundesregierung die Euro-Krise löst. Das kann jemand sein, aber das hätte dann noch nichts mit Indriyas zu tun. Oder ich bin ganz sicher, dass ich ein Examen bestehe, dass ich eine berufliche Aufgabe, die sich mir stellt, dass ich die löse. All das ist schön und gut, aber das hätte noch nichts mit den Indriyas zu tun. Mit anderen Worten, wenn wir über Sadda reden, meinen wir, dass wir Vertrauen haben zu ganz bestimmten Objekten, keinen beliebigen Objekten. Und das allererste Objekt, das muss ich in Anführungsstriche setzen, Objekt, ist natürlich der Buddha. Dass wir überzeugt sind von den ganz, ganz besonderen Qualitäten, die ein Wesen hat, das wir als Buddha bezeichnen. Zum einen, dass wir glauben, tief glauben, dass der Buddha wirklich ein Erwachter ist. Nicht irgendein besonders intelligenter Mensch, sondern ein Erwachter, der aus dem Daseinstraum erwacht ist, der Unwissenheit überwunden hat, der zum Wissen durchgestoßen ist, der nicht von Meinungen lebt, von Anschauungen, von Ideen, sondern von Wahrheit, die er selbst gesehen hat. Dass der Buddha ein Geheilter ist, dass er jemand ist, der Dukkha überwunden hat, der aus dem Daseinskreislauf heraus ist, der dem Leiden auf Wiedersehen gesagt hat, ein für alle Mal, und der jemand ist, der auch nie mehr in diesen Daseinszusammenhang, in den Kreislauf von Vergehen und Entstehen und von Leiden hineinkommt. Wenn wir von Sadda in Bezug auf den Buddha reden, dann heißt es auch, dass wir in ihm einen Vollendeten sehen. Jemanden, der sowohl in seiner Praxis wie in seiner Anschauung perfekt ist. Also nicht ein überdurchschnittlicher, sondern einer, wo es ohne Fehl und Tadel ist. Der für uns ein Vorbild ist in jeder Hinsicht. Und das ist auch der vierte Aspekt dazu, dass der Buddha jemand für uns ist oder dass wir die Auffassung haben, tief in uns, ja, der Buddha ist auch der geniale Lehrer für uns, der uns das zeigt, was wir notwendig haben, der direkt und indirekt ein Vorbild ist für das, was wir selbst erreichen wollen und wie wir es erreichen wollen. Und insbesondere das, was Kai gestern schon mal angesprochen hat, dass der Buddha uns erstmal da abholt, wo wir sind, dass er uns etwas zeigt, was uns im Moment nützt, das jedem Anfänger, jedem blutigen Anfänger nützt, aber auch jedem, der fortgeschritten ist und auch dem, der in den letzten Feinheiten sozusagen noch zu kämpfen hat, was seine Befreiung angeht. Das wäre mal anschaulich gemacht, wie sich Sadda in Bezug auf den Buddha sozusagen sprachlich fassen lässt, wie sich das nochmal an einzelnen Eigenschaften festmachen lässt. Und das ist auch der Grund, warum der Erwachte selbst die Frage stellt und sie gleich beantwortet, was ist denn Bewährung in Vertrauen? Die Antwort, da ist ein Heilsgänger voll Heilsvertrauen. Er baut auf die Wachheit des Vollendeten. Das ist wahrhaftig der Erhabene. Das ist einer. Geheilt, der vollkommen Erwachte. Vollendet in Wissen und Wandel, zum Heil gekommen, der Weltkenner, der höchste Lenker der anzuleitenden Menschen, der Meister der Götter und Menschen, erwacht, erhaben. Das nennt man Bewährung in Vertrauen. Und ich will auf das eine Wort nochmal besonders hinweisen, Heilsvertrauen. Übersetzen manche oder übersetzt in dem Falle Fritz. Nicht einfach nur Vertrauen, sondern er schiebt in die Übersetzung mit hinein die Bedeutung, worin denn das Vertrauen besteht, nämlich in das Höchste oder den Höchsten, von dem die Quelle ja auch für uns ja gespeist wird, die Quelle des Erwachens. Und dasselbe, ich möchte es einfach nur noch mal vertiefen, dasselbe, zeigt sich in dem, was in den Pali-Texten als der Ruhmesruf des Buddha genannt wird. Da, wo seine besonderen Qualitäten nochmal etwas ausführlich herausgestellt werden, beziehungsweise das, wie sich Vertrauen in die Qualitäten des Buddha oder die Qualitäten des Buddha selbst irgendwie sprachlich fassen lassen. Der wunderbare Ruf des erhabenen Herrn Gotamo. Am Anfang deckt sich das mit dem, was ihr schon gehört habt. Er ist der Erhabene, Geheilte, vollkommen Erwachte, der im Wissen und Wandel Vollendete, zum Heil gekommen, der Kenner der Welt, der unübertreffliche Lenker des anzuleitenden Menschen, der Meister der Himmelswesen und Menschen, erwacht, erhaben. Diese Welt samt ihren Geistern, den Weltlichen und den Reinen, samt ihren Scharen von Asketen und Brahmisch Lebenden, Himmelswesen und Menschen lehrt er so kennen, wie er sie selber in weltüberlegenem Bewusstsein erschaut und erfahren hat. Er verkündet die Lehre, die nach Inhalt und Aussageweise schon am Anfang hilft, in der Mitte hilft, und am Ende hilft. Das vollkommen hilfreiche, lückenlose, vollkommen lautere, brahmische Leben zeigt er auf. Glücklich, wem es vergönnt ist, einen solchen Heilskünder zu erleben. Wer bei dieser Beschreibung nicht nur Worte hört, nicht nur Schall hört, sondern in sich etwas spürt, ja, wenn sich da vielleicht so die Härchen ein bisschen kräuseln, dann wäre das so ein Anfangsverdacht, hier könnte Sada zu einem Buddha sein. Nicht? Wer sich da rumdreht und sagt, und jetzt, was kommt jetzt, ne? Wann geht's los? Da wäre eher zu vermuten, dass Sada noch ein bisschen Defizit hat. Ja? Aber in dem, was ich eben vorgelesen habe, ist das zweite, Anführungsstriche, Objekt von Vertrauen auch schon genannt. Und ich habe gesagt, er verkündet eine Lehre. Und da haben wir etwas, wozu auch Vertrauen entstehen kann oder soll oder sollte. Dass eine innere Affinität zur Lehre des Buddha da ist. Also die Überzeugung, dass da Wahrheit ist. Dass da nicht irgendetwas erzählt wird. Nicht wieder noch eine Meinung, eine Auffassung von Welt. Sondern dass wir hier an einem Punkt sind, wo Erkenntnis übermittelt wird. Wo es um tatsächliche Einsicht geht. Wo es um Weisheit geht. Um ein Bild von der Realität, so wie sie wirklich ist. Und das nicht nur auf einer theoretischen Ebene, sondern da ist das Vertrauen auch, da ist praktische Hilfe angeboten. Wenn man das sozusagen ergreift, wenn man sich da einlässt drauf, dann wachsen gute Früchte daraus. Da tut sich was in uns. Das ist nicht nur Geplauder über irgendeine Idee, sondern das ist ein Instrumentarium, mit dem wir unser Leben verändern können. Aber Lehre sollten wir nicht nur verstehen als etwas Formuliertes, was man in Büchern lesen kann, was man sozusagen ausformulieren kann, worüber man reden und schreiben kann. Das Wort Dhamma, das ist ja das Wort, das hier steht, meint ja eben nicht nur eine ausformulierte Theorie, sondern Dhamma ist ja nur die Spiegelung der Wirklichkeit selbst. Und das wäre, glaube ich, noch ein tiefer Aspekt unseres Vertrauens. Nicht nur, ja, der hat was Schönes erzählt, der Buddha. Sondern man gewinnt Vertrauen, dass etwas ja erkennbar ist von der Wirklichkeit selbst. Dass uns da die Wirklichkeit, die Realität geboten wird. Verschiedene Aspekte, um sich das deutlich zu machen. Also sagen wir, im Alltäglichen würde ich Vertrauen schon mal darin sehen, wenn man sich selbst sagt, diese banalen Dinge um uns herum, dieses Alltagsleben, das kann doch nicht alles sein. Da muss doch noch mehr existieren, da muss doch noch mehr sein als ja, Zähne putzen und frühstücken und spazieren gehen. Da muss doch noch was anderes sein. Also etwas hinter den Kulissen, etwas Tieferes, etwas Substanzielleres, als was uns die Bilder des Lebens so vor Augen stehen. Da muss eine Dimension der Realität jenseits des Sichtbaren sein. Etwa des Transzendenten. Da muss eine Wirklichkeit existieren, die mit den Augen, mit diesen Augen nicht gesehen werden kann. Das ist eine Dimension von Realität, die sich auch dann tut, wenn dieser fleischliche Leib mal ins Grab gelegt wird. Also diese ganze Aspekte der nachtodlichen Existenz. Alles Dinge, die der normale weltliche Mensch eher abweist oder eher denkt, was haben wir damit zu tun mit diesen Dingen, das ist doch albernes Gerede. Sada heißt, ein tiefes Vertrauen zu haben, nein, da ist etwas dran. Auch wenn ich das so nicht erfahren habe, auch wenn ich das intellektuell noch gar nicht alles verstehen oder erklären kann, aber die innere Stimme, die uns sagt, da ist was. Ja, lass dich da nicht bereden, da ist was, guck näher hin. Und letztendlich hat auch der Buddha, der ja es wusste, wenn ihr so wollt, trotzdem immer noch Vertrauen, weil er baute auf die Gesetzmäßigkeiten der Existenz selbst. Der Buddha war ja nicht der Erfinder des Lebens oder der Erfinder der Gesetze unseres Daseins, aber er konnte sich darauf verlassen, dass die Dinge so sind, wie sie sind, und deshalb konnte er auch lehren. Und da haben wir auch die Verbindung zwischen dem Buddha selbst und seiner Lehre, weil das im Grunde gar keine zwei Dinge sind. Der Erwachte selbst sagt, ihr könnt die Lehre, die Wahrheit und mich gleichsam identifizieren. Es ist letztlich eins. Und in seiner Formulierung, ihr kennt sie, heißt es so, Wer da die Leere sieht, die Wirklichkeit sieht, kann man auch formulieren, der sieht mich. Und wer mich sieht, der sieht die Wirklichkeit, der sieht die Leere. Wahrlich, die Leere sehend sieht man mich, mich sehend sieht man die Leere. Und das ist nochmal vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich habe das jetzt aufgetrennt, Vertrauen in den Buddha, Portion 1, Vertrauen in die Leere, Portion 2. Aber das macht der Verstand, um so ein bisschen sich zu sortieren, aber im Grunde sind das gar keine unterschiedlichen Dinge. Das sind nur Blickweisen. Und damit sind wir bei dem dritten Objekt, bei dem dritten Gegenstand des Vertrauens. Das ist das Vertrauen in die Gemeinschaft. Sangha, Buddha, Dhamma, Sangha. Wer sich als Nachfolger des Buddha versteht und entsprechend Sadha entwickelt, entwickelt ein dreifaches Sadha. Einmal Vertrauen in den Buddha als den Entdecker oder Wiederentdecker der Wahrheit. Dann Vertrauen in die Wahrheit selbst, in die Lehre selbst. Und drittens das Vertrauen in die Gemeinschaft, die entsprechend dieser Wahrheit lebt und übt und agiert. Das ist eher das Gesamtpaket, das Gesamttableau, was Sadha im buddhistischen Kontext bedeutet. Wie kann man sich das vorstellen? Nun, einfach auf der Erlebensebene, Vertrauen signalisiert uns sowas wie das Aufgehobensein in einer Gemeinschaft. Man hat Zugehörigkeitsgefühl, eine Verbundenheit, hingezogen sein zu den Menschen, die auf demselben Weg sind. So ein Vertrautsein mit denen, die in dieselbe Richtung gucken. Sangha zu sehen als ein Ort der Ermutigung, nicht ein Ort der Hilfe, auch ein Ort des Übens. Allerdings sollte man Sangha richtig verstehen, in einem sehr speziellen Sinne verstehen und nicht glauben, alles ist Sangha, was sich irgendwie Verein oder buddhistisch nennt. Also nicht jeder buddhistische Verein wäre in dieser Hinsicht schon Sangha. Also nicht jede Gruppe, die meditiert, wäre da schon Sangha. Sondern da ist der ja, Anspruch relativ hoch. Immer Stichwort Indriya, Halslenkkraft, nicht irgendeine Gemeinschaft, die mir hilft, in meinem Leben mich besser zurechtzufinden. Keine x-beliebige Selbsthilfegruppe, ja. Sondern eine Gemeinschaft, die auf das höchste Ziel orientiert ist. Also Arya Sangha, Savaka Sangha, die Sangha oder der Sangha der Hörer. Und im tiefen Sinne Sangha derer, die selbst einen der Sicherheitsgrade schon erreicht haben. Nicht? Die Gemeinschaft von Menschen, von denen man weiß, das sind Wesen, die wenigstens einmal den tiefen Anblick der Realität, nicht einmal die drei Daseinsmerkmale und damit auch die Befreiung geschaut haben. Warum? Weil man dort ja auf Wahrheit stoßen kann, weil man dort auch die letzten Dinge, die einem interessieren, auf die es tatsächlich ankommt, dass man die dort auch erfahren kann. Und diese Gemeinschaft, sagt der Erwachte, hat drei Eigenschaften. Diese Gemeinschaft zeigt sich daran, dass sie der Praxis angemessen folgt. Sie weiß, was sie tut und sie geht, wenn ihr so wollt, den geraden, den richtigen Weg. Und der Erwachte sagt, auch das ist die Gemeinschaft, die am meisten Unterstützung und auch Verehrung bedarf, weil sie von ihrer Qualität einen Sonderstatus hat. Und last not least, um das ein bisschen kaufmännisch zu sagen, das ist auch die Gemeinschaft, die am meisten hilft, ja, wo die meisten Früchte der beste und tiefste und ja, umfassendste Ertrag auch zu erwarten ist. Zahlt sich am meisten aus, in dieser Gemeinschaft Mitglied zu sein, sich da zugehörig zu fühlen. Ich zitiere: Gut wandelt die Jüngergemeinde des Erhabenen. Gerade wandelt die Jüngergemeinde des Erhabenen. Auf dem rechten Pfade wandelt sie. Geziemend wandelt die Jüngergemeinde des Erhabenen. Als da sind die vier Paare der Heiligen, die acht Arten der Heiligen. Dies ist die Jüngergemeinde des Erhabenen. Würdig ist sie des Opfers, würdig der Gastspende, würdig der Gaben, würdig des ehrfurchtsvollen Grußes, der beste Boden in der Welt für gute Werke. Wenn man ein kleines Resümee ziehen will an dieser Stelle, mal so eine Zwischenbilanz, bevor wir weitergehen, könnte man vielleicht definieren, Sadda haben, Vertrauen haben, bedeutet so etwas wie eine religiöse Ader haben. Also nicht zufrieden sein mit dem vordergründig Banalen, das uns tagtäglich umgibt, sondern hinter die Kulissen gucken. Und es heißt auch, im Konkreten Vertrauen haben zu Buddha, zu Dhamma und Sangha und wenn man noch dazu nehmen will, zur Übung, die damit verbunden ist. Und um das ein bisschen anschaulicher zu machen, auf die persönliche Ebene zu bringen, habe ich mal ein paar Beispiele rausgesucht, wie sich im Pali-Kanon Sadda bei einzelnen Anhängern des Buddha, wie sich das da zeigt, wie sich das da manifestiert, beziehungsweise wie diese Personen selbst die Erfahrung von Sadda gemacht haben und wie sie es formulieren. Ich fange mal an mit einem Uga aus Vesali. Der sagt nämlich von sich selbst, als ich, o Herr, den Erhabenen zum ersten Mal von fern erblickte, da fühlte ich schon beim bloßen Anblick mein Herz Vertrauen zum Erhabenen. Da ist noch gar nichts jetzt Besonderes passiert. Er hat noch kein Wort gehört, noch keine Begründung gehört, noch gar nichts. Sondern allein im Anblick des Buddha fühlte er in sich, ach, ja, da ist was Besonderes. Das ist das unmittelbare Empfinden einer inneren Nähe, einer Verwandtschaft, einer gleichen Wellenlänge oder wie immer man das bezeichnen mag, ist so eine mitgebrachte Affinität zu einer anderen Dimensionalität, die der Buddha einfach da präsentierte, durch seine ja, leibhaftige Präsenz. Ihr kennt König Pasenadi von Kosalo, dem es ähnlich gegangen ist und doch nicht genauso. Er formuliert einmal in einem Gespräch mit dem Buddha, es ist mir, o Herr, beim Erhabenen die Ahnung der Wahrheit aufgegangen, vollkommen erwacht ist der Erhabene, wohl kundgetan vom Erhabenen die Lehre, wohl vertraut des Erhabenen Jüngerschaft. Hier steht statt Sadda Anvaya, ungefähr so wie, ja, hier ist übersetzt mit Ahnung. Also es ist ein bisschen eine Bedeutungsnuance, aber es geht völlig in dieselbe Richtung. Er sagt, ja, also ich habe in dem Kontakt mit Buddha Dhamma Sangha sofort gemerkt, da ist was. Da ist mir die Ahnung aufgegangen, hier bist du an der richtigen Stelle. Aber, und warum ich diese Stelle nochmal rausgesucht habe, ist die, dass Pasenadi jetzt auch nochmal begründet, warum er Vertrauen hat an dieser Stelle. Dass wir uns auch deutlich machen, dass Vertrauen auch einen Untergrund hat. Das ist nicht etwas, was nur von oben auf uns herabregnet oder von innen bedingungslos aufsteigt, sondern es gibt auch ein Umfeldvertrauen. Und hier wird gesagt, worin das denn liegt. Ich zitiere das nochmal. Ich habe da, o Herr, manche Asketen und Priester gesehen, die eine Zeit lang das Asketenleben führen. 10, 20, 30, 40 Jahre. Später dann leben sie wohlgebadet, wohlgesalbt, mit gepflegtem Haar und Barte, haben sich mit dem Besitz und Genuss der 5 Begehrungen umgeben. Und wiederum, o Herr, habe ich Mönche gesehen, jetzt Mönche des Buddha, die zeitlebens bis zum letzten Atemzuge das vollkommene, vollendete Asketenleben führen. Und nicht habe ich, o Herr, noch anderswo als hier ein so vollkommenes, vollendetes Asketenleben kennengelernt. Da ist mir denn, o Herr, beim Erhabenen die Ahnung der Wahrheit aufgekommen. Vollkommen erwacht ist der Erhabene, wohlkundgetan vom Erhabenen die Satzung, wohlvertraut des erhabenen Jüngerschaft. Also Pasenadi hat sich umgeguckt, hat sozusagen verglichen, wie geht's dazu, wie geht's dazu und hat dann gesehen, ja, ich kann da mehr Vertrauen haben, wo ich auch im äußeren Leben und Erleben merke, dass da die richtigen Dinge passieren. Er nennt da eine ganze Reihe von Beispielen, woran ihm das klar geworden ist, warum er ausgerechnet bei dem Buddha, bei seiner Lehre und seiner Gemeinschaft innerlich heimisch geworden ist. Er spricht dabei, dass es bei vielen asketischen Gruppen einfach Auseinandersetzungen gab, nicht Dispute gab, und dass diese Stille und Ruhe und diese Harmonie in der buddhistischen Sangha oder in dem buddhistischen Sangha gegeben hat und immer noch gibt. Er sagt, guck dir doch mal viele an, die einen spirituellen Weg angehen, aber die körperlich völlig daneben sind, die völlig kaputt sind. Und guck dir umgekehrt an den schönen, erhabenen Anblick von Mönchen, die wirklich nur auch innerlich gereift sind und Samadhi haben. Und aus seiner eigenen Tätigkeit als König weiß er, wenn er eine Ratsversammlung hat, dann reden sie immer durcheinander. Und wenn er dann sagt, nun seid doch mal einen Moment ruhig, ja, keiner hört drauf, alle reden durcheinander, obwohl er der König des Landes ist. Und bei dem Buddha, so hören wir, ja, Stille und Harmonie, und wenn der Chef redet, stört es schon, wenn er sich einer mal räuspert, der wird dann gleich sozusagen angetippt auf Seite ruhig. Also das sind nur ein paar Beispiele, um zu demonstrieren, warum jemand Vertrauen hat, nämlich dadurch, dass die eigene Erfahrung, Vertrauen, das vielleicht schon da war, nochmal unterstützt und eine zusätzliche Begründung gibt und man sagt, ja, jetzt habe ich nochmal verschiedene Anschauungsbeispiele gehabt, die mich in dem bestärken, was ich vorher schon wusste. Ganz abgesehen davon, dass ja am Anfang meines Zitats deutlich geworden ist, dass viele, die einen spirituellen Weg gehen und plötzlich wieder im Hausleben zurück sind, ja, all das vergessen haben, was früher war, während das Ideal, und das sage ich halt dazu, auch das Ideal im Buddha-Sangha, das ist, dass die Mönche und Nonnen ihren Weg bis zu Ende gehen. Fußnote, wobei das Ideal auch das Ideal ist und in der Realität das manchmal anders aussieht. So, das waren mal ein paar Beispiele, um so etwas wie einen subjektiven Eindruck mal zu schildern von Anhängern des Buddha selbst. Aber der Erwachte nennt zugleich auch objektive Kriterien, woran man erkennen kann, ob und das Vertrauen vorhanden ist. Stichwort erkennbar. Das werden wir die ganze Woche immer wieder hören, denn der Buddha stellt zu jedem Indriya genau die Frage, woran erkennt man's? Und er stellt sie hier. Woran, ihr Mönche, ist die Fähigkeit des Vertrauens zu erkennen? An den vier Gliedern des Stromeintritts. Daran ist die Fähigkeit des Vertrauens zu erkennen. Hier ist nur das Stichwort der vier Glieder des Stromeintritts genannt. Die Dinge nicht selbst. Deshalb will ich das nochmal nachholen und uns in Erinnerung rufen. Was sind diese vier Bedingungen des Stromeintritts? Der Umgang mit edlen Menschen, ich zitiere, das Hören der guten Lehre, weise Erwägung, ein Wandel gemäß der Lehre. So die Übersetzung von Neumann. So, hier kann man sagen, die Erkennbarkeit von Sadda zeigt sich, wenn Vertrauen irgendwo in Aktion ist. Also wenn man auch sieht, wie sie sich manifestiert, wie sie sich aktiviert. Einmal der Umgang mit edlen Menschen. Das haben wir mit dem Aspekt Sangha schon mal angedeutet. Vertrauen heißt, dass man nicht mit x-beliebigen Menschen zu tun hat, abends, am Wochenende oder wann auch immer, sondern dass man hinorientiert ist auf solche Menschen, die selbst den Dhamma in sich tragen, die selbst in der Lage sind, die Lehre weiterzugehen. Und daraus ergibt sich Vertrauen, muss sich manifestieren, dass ich nicht nur weiß, ja, der Buddha soll ja irgendwas gelehrt haben, was interessant ist oder sein soll, sondern dass ich die Lehre auch anhöre, dass ich sie aufnehme, dass ich Kontakt habe, dass ich Kontakt suche und diese innere Nähe auch konkretisiere. Und der dritte Aspekt bezieht sich, wie reagiere ich jetzt darauf, wenn ich die Lehre gehört habe? Sage ich, okay, habe ich abgehakt, habe ich abgespeichert, wird schon so sein? Oder tritt das ein, was der Buddha ja von uns erfordert, dass er sagt, jetzt müsst ihr selbst hingucken und untersuchen, ob das, was ihr gehört habt, in der Realität auch zu finden ist. Und das kann man eben nur über Manasikara, über das eigene genaue Hinschauen auf die Zusammenhänge der Dinge, auf die Ursachen und Wirkungsbeziehungen, dass man sieht, die Phänomene sind nicht nur einfach Phänomene, sondern sie haben alle ihre Gründe und Bedingungen. Nur dann realisiert sich auch Wahrheit in uns und bleibt nicht etwas auswendig Gelerntes, sondern etwas, was zur eigenen Erfahrung wird. Und das nächste ist auch eine Folgerichtigkeit in sich. Wenn ich etwas als richtig und wichtig erkannt habe, dann muss ich die Konsequenz ziehen, ja, da muss ich mich dran orientieren. Da muss ich das auch für mein Leben fruchtbar machen und muss das umsetzen in meine Alltagsrealität. Hier formuliert, dass man sich entsprechend der gehörten Wahrheit, der erlernten Wahrheit auch innerlich und äußerlich umstrukturiert, umbaut und anderer Mensch wird. Das wären die vier. Ich kann vielleicht überspringen, dass der Erwachte an anderer Stelle nochmal eine ganze Reihe von Einzelaspekten nennt, woran man Vertrauen erkennen kann. Aber die vier wesentlichen habe ich jetzt schon mal genannt. Aber wichtig ist, dass, wenn es um Vertrauen geht, eine ganze Spannbreite oder die ganze Bandbreite von der Praxis mit drin ist. Von der ersten Initialzündung her, ach, das ist interessant, da muss ich mal hinhören, bis zum letzten Punkt, wo jemand den letzten Schritt zur Erlösung geht. Den ganzen Weg, ja, ist man begleitet von Sada. Das ist nicht nur so eine Eingangsübung, da sagen, okay, das habe ich jetzt und jetzt mache ich das Nächste, sondern das geht die ganze Zeit irgendwo links oder rechts neben uns mit oder vorne oder hin. Nächster Aspekt. Ich habe jetzt Sada ein Stück statisch beschrieben, als sei das eine Eigenschaft. Aber wir wissen ja, dass nichts so bleibt, wie es ist, sondern dass alle Dinge auch in sich beweglich und veränderlich sind und dynamisch sind. Das heißt auch, Sada ist nicht ein Status, den man hat, sondern Sada kann sich verändern, kann sich vertiefen, kann sich erweitern. Und es mag zunächst mal eine anfängliche Offenheit sein. Na ja, ich höre mal, was da los ist. Das kann dann später eine deutliche Affinität sein und sagt, ja, da gehöre ich dazu. Bis zu einem Punkt, wo man von einer unbeirrbaren Sicherheit sprechen kann. Du kannst mir sagen, was du willst. Ich weiß es, wie ich es weiß. Also da hat Sada eine ganz andere Qualität, eine ganz neue Qualität, die sich nicht mit so einer anfänglichen Nähe zu einer schönen Sache irgendwie bezeichnen lässt. Und dafür gibt es einen speziellen Ausdruck. Der Buddha hat dafür Avecca Passada gesagt. Nicht mehr Sada, sondern Avecca Passada. Ich habe mal eine schöne Definition von Paul Debes gelesen. Er sagte, beides verhält sich zueinander, Sada und Avecca Passada, wie Schale und Kern des Vertrauens. Nicht? Sada ist sozusagen das Äußere und das Innere davon, das ist Avecca Passada. Also da, wo nichts mehr anbringen kann, wo keine Gefahr mehr groß besteht, dass das Ganze wieder aus dem Ruder läuft. Um mal zu zeigen, wie schwierig das manchmal ist, auch so einen Begriff richtig wiederzugeben, will ich mal ein paar Übersetzungen kurz nennen, damit ihr einfach mal verschiedene Annäherungen an dieses Phänomen habt. Also Neumann sagt, so ist die Liebe jemanden zum Erwachten erprobt. Oder sagt auch manchmal, das ist eine begründete Zuversicht. Kurt Schmidt hat sein Vertrauen ist vollkommen, also da seht ihr auch die neue Dimension. Oder vollkommene Zuversicht wird manchmal gesagt, sagt Kai Zumwinkel. Oder Jnanaponika, Jnanatiloka, unerschütterliches Vertrauen. Und im buddhistischen Seminar habe ich gelesen, da besitzt jemand vollkommene Klarheit und Befriedung oder vollkommene innere Gewissheit. Das ist ein bisschen mehr schon als eine bloße Übersetzung. Das ist schon eine interpretierende Übersetzung. Aber ich glaube, es wird deutlich, diese Doppelgesichtigkeit, die Avechhapassada in sich hat. Doppelte Gesichtigkeit deshalb, weil einmal so ein Weisheitsaspekt mit drin ist. Ich habe es gesehen, ich weiß es, ich war sozusagen selbst dort. Und die Folge, die sich daraus ergibt, das Ganze macht mich ruhig. Ja. Und das haben wir vielleicht noch nicht richtig betrachtet, dass Sada so etwas wie eine wirklich tiefe innere Stabilität gibt. Eine Sicherheit, dass man in seinem Leben auf einem festen Boden steht. Und er ist umso fester, wenn man es dann auch noch weiß. Wenn man nicht nur glauben muss, was andere einem gesagt haben, sondern wenn man aus der eigenen Erfahrung auch noch bestätigt sieht, jawohl, das Ganze hat Hand und Fuß. Und das wird uns von dem Buddha genau in diesen Worten nochmal bestätigt. Wenn ein Bhikkhu weiß, dass Habgier, Übelwollen, Zorn, Rachsucht, und jetzt werden die ganzen 16 Herzenstrübungen genannt, wenn ein Bhikkhu weiß, dass diese 16 Befleckungen des Geistes sind und sie überwunden hat, dann erlangt er folgendermaßen vollkommene Zuversicht in Bezug auf den Buddha, in Bezug auf den Dhamma und in Bezug auf den Sangha. Und da seht ihr die ganz andere Dimension. Weil da jetzt schon Erfahrung mit eingebaut ist, da hat jemand schon geackert mit sich, hat viele von seinen inneren Befleckungen schon bereinigt und merkt, ach guck mal, es funktioniert ja tatsächlich. Es stimmt ja, ich kann es ja in der eigenen Erfahrung nachvollziehen. Und wer das hat oder wer diese Erfahrung gemacht hat, hat natürlich einen ganz anderen Hintergrund, einen ganz anderen Fundus, um zu sagen, ja, jetzt weiß ich wirklich, dass mein Vertrauen begründet war. So, und wo kann man das sozusagen wiederfinden? Genau in einem Sotapanna, weil ein Sotapanna genau diese Eigenschaften hat. Das wird manchmal gesagt, die unerschütterliche Gewissheit findet sich in jener, der den Stromeintritt hat. Lass uns mal kurz betrachten, welche positiven Auswirkungen von Vertrauen noch außerdem zu nennen sind. Das eine wäre, dass das, was sich in uns abspielt, sich irgendwann im Äußeren auch manifestiert. Gestern haben, glaube ich, sowohl Peter und Helmut dieses im Nachmittagsgespräch schon mal angetippt, dass sich innen und außen ja irgendwie zusammenfinden. Das korrespondiert ja miteinander. Was sich innen tut, muss sich früher oder später auch in einem veränderten äußeren Erleben manifestieren. Es geht nicht anders. Und hier gibt es einen kurzen Hinweis des Erwachten, wo er das sozusagen bestätigt, wo er sagt, 5 Vorteile gibt es für jemanden, der vertrauensvoll ist. Gute, edle Menschen bieten zuerst einem Vertrauensvollen ihre Freundschaft an. Also hier ist Vertrauen und plötzlich sehe ich, das Vertrauen kommt mir auf einmal von außen entgegen. Gute Menschen nähern sich ihm zuerst. Gute Menschen empfangen ihn zuerst. Und das Entscheidende, gute Menschen belehren ihn zuerst. Das heißt, dass dieses Vertrauen, das ich jemandem entgegenbringe, oder sich einfach ausstrahle, dann auch sozusagen belohnt wird, indem diese Öffnung sich so vollzieht, dass sich Menschen mir gegenüber auch annähern und sich mir gegenüber zeigen von einer für mich sehr positiven Weise. Und zum Schluss nennt der Buddha auch noch eine Art Fernperspektive, indem er sagt, wer vertrauensvoll ist, wird auch eine Wiedergeburt in himmlischer Existenz haben. Also in anderen Worten, Vertrauen zahlt sich sofort aus, indem es die zwischenmenschlichen Beziehungen einfach heller macht und harmonisiert. Und Vertrauen zahlt sich langfristig aus, indem auch andere Formen von Erleben, andere Formen, bessere Formen von Wiedergeburt auf uns zukommt oder in den Betreffenden zukommt. So, das waren Beispiele, wie sich Vertrauen positiv auf den auswirkt, der Vertrauen hat. Die Welt gibt es zurück. Und jetzt noch ein Beispiel, wie sich Vertrauen auf anderen nutzvoll auswirkt. Buddha zeigt es mit dem Gleichnis vom Feigenbaum. Gleich wie an einem Treffpunkte von vier Straßen auf festem Boden stehender großer Feigenbaum, den Vögeln ringsumher als Zufluchtsstätte dient, ebenso auch, ihr Mönche, ist der vertrauensvolle, edle Sohn eine Zufluchtsstätte für viele Menschen, für viele Mönche, Nonnen, Laienanhänger und Laienanhängerinnen. Also der Vertrauende selbst hat Gewinn für sich, aber er ist auch Gewinn für andere, weil er ja sein Angebot macht. Komm, hier könnt ihr Stabilität finden, hier könnt ihr Unterstützung finden. Er bietet Halt und Sicherheit auch für die Menschen um ihn herum. Und um das Ganze noch zu toppen, nennt der Buddha Sadda an einer Stelle sogar einen unübertrefflichen Gewinn. Weißt? Also Sadda kann man gar nicht mehr bieten, wenn ihr so wollt. Was aber ist ein unübertrefflicher Gewinn? Da erlangt einer Kinder, Weib oder Reichtum oder sonst etwas Gutes und Schlechtes, was der Mensch normalerweise will. Doch das ist ein Gewinn, der niedrig, gewöhnlich, weltlich, unheilig und zwecklos ist und der nicht zur Abwendung führt. Wenn aber einer zum Vollendeten oder dessen Jünger Vertrauen gewinnt, festes Vertrauen und innige Hingabe besitzt, an Gewissheit und Zuversicht erfüllt ist, das ist ein unübertrefflicher Gewinn, der zu der Wesenläuterung führt, zur Überwindung von Sorge und Klage, zum Ende von Schmerz und Trübsal, zur Erreichung des rechten Pfades und zur Verwirklichung von Nibbana. Ich glaube, mehr kann man nicht sagen, was die Bedeutung, die subjektive Bedeutung von Sadda sein kann. Es ist der Einstieg zum Ausstieg, kann man fast sagen. Ja, also wer in Sadda einsteigt und dabei bleibt, der weiß, dass der Ausstieg programmiert ist. Lasst mich noch ein paar Illustrationen geben, dass Sadda ja nun nicht unbedingt normal ist, dass das nun keine selbstverständliche Eigenschaft ist. Denn gelegentlich ist Sadda überhaupt nicht vorhanden oder nur wenig vorhanden, selbst bei Mitgliedern des Ordens. Das mag einem überraschen, aber Sadda ist etwas, was an vielen Menschen einfach vorbeigeht. Ihr erinnert euch vielleicht an einen Asketen, Upaka heißt er. Der taucht da auf, wo der Buddha nach seinem Erwachen auf dem Weg nach Benares ist. Er will die fünf Mönche aufsuchen, fünf Kumpane aufsuchen, um ihnen die Lehre zu zeigen. Und da kommt ihm ein Ajivaka entgegen, das ist ein Asket, der den Fatalismus mehr oder weniger akzeptiert. Der kommt ihm entgegen und er fragt ihn, ja, sag mal, wer bist denn du, wer ist denn dein Lehrer und was hast denn drauf, so ungefähr. Und der Buddha sagt, ja, ich habe keinen Lehrer. Ich habe die Wahrheit gefunden. Ich bin sozusagen selbst draufgestoßen. Ich bin befreit, ich bin ein Erwachter. Und Upaka sagt so sinngemäß, ja, wäre ganz schön, ne? Wäre schön. Und geht weg. Und das ist natürlich eine Situation, die man sich vorstellen muss. Da hat einer die unmittelbare Begegnung mit dem Buddha, der steht vor ihm und er fragt ihn, wer bist du denn? Und der Buddha sagt noch, ich bin sozusagen ein Buddha. Ja, und der schüttelt den Kopf und sagt, wäre ganz schön, aber ja, keine Chance, hier in diesem Moment Vertrauen aufzubauen. Aber das Ganze hat ein Happy End, sagt zumindest die Überlieferung. Es heißt, dass der Buddha gewusst hat, wer wann wo kommt. Der Buddha hat ja die Herzensdurchschauung und sagt, da ist Potenzial drin. Mach ruhig die Begegnung mal, auch wenn das im ersten Moment schief geht. Aber du kannst einen Samen legen, der irgendwann mal aufgeht. Und die Überlieferung sagt, jawohl, so war das auch. Dieser Upaka hat zunächst seine Asketenlaufbahn sogar sein lassen, ist ausgetreten, hat geheiratet, hat Kinder gekriegt, ist aber später wieder erstmals auf den für uns richtigen Weg gekommen und hat am Ende seinen Weg bis zur Befreiung weiter verfolgt. Ich sage für mich immer, das ist jemand mit Vertrauen, das eine Ladehemmung hat. Ja, also da, es hat nicht gleich geschnackelt, aber das ist auch eine Möglichkeit, dass man erst sagt, ach, was ist denn das da? Man findet das seltsam als Mensch oder als Lehre, die einem begegnet, aber etwas tut sich in einem und irgendwann macht es doch mal aufscheinen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, dass Vertrauen überhaupt nicht zum Zug kommt. Auch da gibt es ein schönes Exempel im Pali-Kanon zu der Zeit, als der Buddha gerade gestorben war. Nicht? Muss ich vorstellen, die ganze Gemeinschaft trauert, da ist nur ein Buddha, unser Lehrer ist nicht mehr da, der ist gestorben. Und da kommt einer, der Subhadra hieß, von dem es heißt, es sei relativ spät in den Orden eingetreten, und der sagt nun, was für ein Glück, dass wir den los sind, nicht? Der hat uns immer gegängelt, der hat immer gesagt, das müsst ihr tun, das müsst ihr lassen, und jetzt ist er weg, wunderbare Situation, jetzt können wir entweder endlich machen, was wir wollen, und endlich lassen, was wir nicht wollen. Na, stellt euch das vor. Also da ist er überhaupt nicht da gewesen. Er war Mitglied des Ordens, er war Mönch, er war in der unmittelbaren Nähe des Buddha und lebte da so halt mit. Ja, und jetzt ist der Buddha weg und dann sagt er noch, ach wie schön, den sind wir los. Ja. Um es abzuschließen, um die ganze Bandbreite auch von psychischen Konstellationen uns mal zu zeigen, Mangel an Vertrauen ist eine Variante. Aber es gibt dazu auch regelrechte innere Blockaden, wo nicht etwas fehlt, sondern wo geistig-psychische Konstellationen sind, die das geradezu abblocken, die das geradezu verhindern. Da spricht der Buddha manchmal von den Gemütsverhärtungen, ja, also wo das Gemüt richtig eisern, steinig, verödet oder was auch immer ist. Ich will das nochmal zitieren. Da fühlt sich ein Mönch beim Erhabenen nicht sicher, fühlt sich nicht zu ihm hingezogen und ist nicht bei ihm beruhigt. Dessen Herz ist nicht geneigt zum heißen Kampf, zu Beharrlichkeit, zu Ausdauer und Anstrengung. Wessen Herz heißem Kampf, Beharrlichkeit, Ausdauer und Anstrengung abgeneigt ist, der hat diese erste Gemütsverhärtung nicht überwunden. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn innere Widerstände noch da sind, dass man beim Anblick eines Buddha auch gerade noch zweifelt, ja, richtig zweifelt und unsicher ist, was ist denn da vor mir, mit wem habe ich es denn zu tun, dass dann alles andere, was da folgt, etwa das Entwickeln von Tatkraft, das in die Alltagsrealität umzusetzen oder die Übung auf sich zu nehmen, dass das gar nicht funktionieren kann. So, letzter Satz. Und damit haben wir die ganze Bandbreite von einer inneren Ablehnung bis zu einer tiefen inneren Gewissheit, jawohl, das ist es. Und auch das wäre so eine kleine Übung für uns, mal zu fragen während des Tages. Wie sieht's denn aus? Zweifel oder völlige Gewissheit? Und darüber können wir nachher noch ein bisschen reden. Und jetzt haben wir 5 Minuten Pause. Ich danke erstmal fürs Zuhören.